Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Regionaljournal Graubünden, unser Thema. Aus dem Iglo raus gegen die Mächtigen und Reichen protestieren. Der Davoser Landemann hat nichts dagegen. Und Sparen ist angesagt. Graubünden rechnet mit deutlich weniger Geld von der Nationalbank. Das Wetter, es bleibt wie es ist, nämlich sonnig. Am Mikrofon Stefanie Ablützel. Occupy, das ist das moderne Schlagwort, wenn es um den Protest gegen die Politik und die Wirtschaftselite geht. Die Occupy-Bewegung wird jetzt auch zu Davos aktiv sein, wenn sich Ende Januar die Mächtigen am Weltwirtschaftsforum am WIF treffen. Roland Wermelinger.
Nicht ohne 99% Occupy-WIF. So laden unter anderem die USO Schweiz Aktivisten aus der ganzen Welt ein in ein Iglu-Dorf auf Davos. Wie schon wochenlang auf dem Paradeplatz Zürich, wird man Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Freiheit für alle fordern. Vor allem von den Leaderfiguren, die die Welt regieren und Davos zu ihrem alljährlichen Treffen zusammenkommen. Der Lukas Horrer, Präsident der Bündner Jungsozialisten JUSO.
Die Grundidee dahinter ist, dass man bereits vor dem WEF präsent ist mit dem Iglu-Dorf und auch während dem WEF. Die Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit läuft im Moment noch. Das ist noch offen und ist natürlich dann auch von der Bewilligung abhängig.
Im winterlichen Davos hat es viel geeignete Plätze für ein Iglu-Dorf, zum Beispiel in den Seitentaler Sertig oder Dischmann. Dort sind sie aber versteckt und darum kommt für die Iglu-Bauer eher der gefrorene See am Ortseingang in Frage oder sogar ein Plätzchen in der wie eine Trutzburg abgeriegelten Sicherheitszone rund ums Kongresshaus. Der Davoser Landemann Hans-Peter Michel kennt die Diskussionen. Sie finden alle Jahre statt, wenn es um die Route von der bewilligten Anti-WEF-Demo geht. Das ist zermürbend für beide Seiten und darum sucht er in nächster Zeit von sich aus das Gespräch mit den Initianten.
Es wäre vielleicht auch aus Sicht von denen, die die Bewegung anführen tun, eigentlich mühsam, wenn man sich nur um Platzprobleme streiten tut und sie ihre Botschaft nicht überbringen können.
Damit macht der Landammann Michel auch klar, dass er grundsätzlich nichts gegen WEF-kritische Aktivisten in einem Iglu-Camp zu Davos hat.
Wenn Gäste auf Davos kommen und sich gebührend aufführen, sind alle Gäste willkommen. Und ich glaube auch, gerade beim WEF soll ohne weiteres die Möglichkeit da sein, dass man auch kritische Aspekte auf geeignete Art und Weise verbreiten kann.
Seit 7 Jahren, seit Hans-Peter Michel Landammann zu Davos ist, werden Protestaktionen während dem WEF zu Davos mit Einschränkungen überhaupt geduldet. Und seine Strategie heisst 3D.
3D, also der Dialog, deeskalierend wirken und wenn es nötig ist, auch durchgreifen.
Der Hans-Peter Michel hat sich schon in Selbstversuch unter den berüchtigten Schwarzen Block an einer 1. Mai-Demo in Zürich gemischt und probiert einmal zu vermitteln, wenn es bei der alljährlichen WEF-Demo zu Davos räbelt. Dabei hat er selber schon einen Streifschuss von einem Gummigeschoss oder ein Gutschwasser von einem polizeilichen Wasserstrahl verwischt. Es ist eben ein schmaler Grat zwischen friedlich demonstrierenden Aktivisten und gewaltbereiten Chaoten, die sich dazu mischen könnten. Der Davoser FDP-Landammann ist durch sein Verständnis für die Protestszene noch lange kein Linker geworden. Aber ganz im Sinn vom Verursacherprinzip findet er sogar, dass Protestaktionen gegen die WEF in Davos auch zu Davos sollen stattfinden. Und sogar die, die nicht ohne Gewalt auskommen. Genau auf die sind wir zu Davos dann ja vorbereitet.
Man kann vom Grundsatz ausgehen, dass man nicht Gewalt anwenden soll. Und ich verurteile das zutiefst. Aber wenn es denn schon sein muss, dann meine ich, ist der ideale Zeitpunkt während dem WEF in Davos, denn nie sind mehr Abschrankungen und mehr Sicherheitskräfte in Davos als während dieser Woche.
In dieser Deutlichkeit eine überraschende Aussage von einem Gemeindeoberhaupt, wo aber die Stadtpräsidenten von Zürich oder Bern sicher gern hören. Dort sind gewaltbereite Gruppierungen in früheren Jahren auch schon ausgewichen, wo sie zu Davos daran gehindert worden sind.
Der Beitrag von Roland Wermelinger. Den finden Sie auch im Internet, den Beitrag. Und dort können Sie auch das Interview mit dem Davoser Landammann Hans-Peter Michel anhören. Regionaljournal.ch. statt 40 Millionen Franken noch gut 16 Millionen Franken. So viel Geld soll der Kanton Graubünden in den nächsten Jahren noch von der Nationalbank kriegen, wenn die denn genug Geld hat. Das steht in der neuen Vereinbarung, die der Bund mit der Nationalbank gemacht hat. Und das bedeutet, jetzt muss gespart werden, in Graubünden und in der ganzen Ostschweiz. Philipp Gemperle.
Die Finanzlage im Kanton Graubünden sieht zwar nicht so scheiter aus wie in anderen Ostschweizer Kantonen. Und gleich sei es auch im Kanton Graubünden ein Krampf gewesen, um ein anständiges Budget 2012 zusammenzustellen, sagt der Finanzsekretär Urs Brasser. Im 2012 sieht es nämlich bei den Nationalbanken so schlecht aus, dass nicht einmal die 16 Millionen Franken reinkommen.
Das hat dazu geführt, dass wir im Budget 2012 sehr hohen Kostendruck hatten, um überhaupt noch die Vorgaben zu erreichen vom Grossen Rat und das Defizit noch im Griff zu behalten. Das heisst, der Finanzrahmen ist jetzt sehr, sehr eng geworden.
Ähnlich sieht es in den anderen Ostschweizer Kantonen aus. Im Thurgau ist es gerade noch gegangen, um ein Budget zu machen, sagt der Finanzdirektor Bernhard Koch.
Wir haben relativ viel Bezug aus der Reserve. Also das 12. können wir so überbrücken, aber wir müssen für ab 13 werden wir ganz sicher auch Massnahmen ergreifen, damit das Defizit kann reduziert werden.
Und das heisst, der gehört länger schnallen und sparen, wo es geht. Eine Steuererhöhung sehe ich aber mindestens bis 2015 im Kanton Thurgau nicht geplant. Und auch die anderen Ostschweizer Finanzdirektoren wollen möglichst die Steuerfüsse so behalten, wie sie sind. Eine Steuererhöhung ausschliessen kann und will aber keine. Die St. Galler Regierung hat aber für nächstes Jahr schon eine Steuererhöhung um 10 Prozentpunkte beantragt. Und der Martin Gehrer hofft, dass es bei dem bleibt.
Wir gehen davon aus, dass wir ohnehin ein zweites Sparpaket machen und da ohnehin wird ziemlich gerechten Umfang haben. Und von dem her richten wir uns jetzt einfach einmal darauf ein, mal vor der Hand, dass wir da Geld nicht bekommen. Die
Finanzdirektoren rechnen also nicht mehr mit der Nationalbank, mindestens im 2012 nicht. Nach dem Hungerjahr ist klar, dass die Reserven in den Kantonen immer weniger werden. Und dann geht in den Ostschweizer Kantonen nur noch etwas, wenn es entweder zusätzliche Einnahmen gibt oder eben weniger Ausgaben.
Der Gotthard-Strassentunnel ist vor gut 30 Jahren eröffnet worden und muss in den nächsten Jahren total saniert werden. Der Bundesrat will dafür den Tunnel für 2,5 Jahre sperren. Autos und Lastwagen sollen in dieser Zeit mit dem Zug die Alpen queren. Da damit gar nicht einverstanden ist ein Komitee aus der Tessiner Wirtschaft und Politik und dort mit dabei auch der Bündner SVP-Ständerat Christoffel Brändli. Das Komitee hat heute in Bern eine Studie präsentiert, die zeigt, dass so eine Verlagerung vom Verkehr auf die Schiene nicht klappt. Die Folgen für Graubünden, laut dem Mitautor und Wirtschaftswissenschaftler Silvio Borner.
Vor allem gerade im Winter, wenn die Passstrasse auch noch zu ist und die anderen Übergänge vielleicht auch nicht schneesicher sind, wird natürlich zum Beispiel auch die Tourismusregion Graubünden, oder wenn sich dann die Stau schon von Chur oder von vorher an von Bilden, würde natürlich auch der Kanton Graubünden einen sehr grossen Schaden erleiden.
Wie gross der Schaden sein könnte, wenn der Gotthardtunnel geschlossen wird, dazu hat die Studie keine konkreten Zahlen präsentiert. Die Fachhochschule NTB in Buchs wird zünftig investieren. Plant sind unter anderem ein Erweiterungsbau und neue Laborgeräte. Graubünden ist einer der Trägerkantone und muss darum nächstes Jahr einen 2,6 Millionen Kredit zahlen. Damit einverstanden ist die Kommission vom Grossen Rat, heisst es in ihrer Mitteilung. Offen ist aber die Zukunft. Die Bündner Regierung möchte bei Fachhochschule zu Buchs gerne aussteigen, um mehr Geld für die eigenen Schulen zu haben. Da bremst die grossrätliche Kommission für Bildung und Kultur. Sie will zuerst genau wissen, was die Folgen wären. Wie es weitergeht, entscheidet der Grosse Rat im Dezember. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS 1. Es ist jetzt dann 20 Minuten vor der 6. Und bei uns als nächstes spannende St. Galler Ständeratswahlen und die liebliche Hügellandschaft vom Appenzell. Unsere Themen in 3 Minuten. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS 1. Es ist jetzt dann 18 Minuten vor der 6. Und der Blick in Richtung vom Osten nach St. Gallen. Nächsten Sonntag gibt es dort einen spannenden zweiten Wahlgang. Einer der beiden Ständeratssitze ist noch nicht vergeben und es kandidieren gerade 3 Männer. Der SVP-Präsident Toni Brunner, der SP-Nationalrat Paul Rechsteiner und der CVP-Quereinsteiger Michael Hüppi. Der Sitz im Trockenen hat schon die FDP. Ihre Regierungsrätin Karin Keller-Sutter hat im ersten Wahlgang ein Glanzresultat gemacht. Die restlichen drei Kandidaten sind jetzt im Schlussspurt. St. Gallen verfolgt für uns der Pius Kessler den Wahlkampf. Ich habe mit ihm vor der Sendung geredet und gefragt, ob das Rennen denn schon entschieden ist.
Nein, das Rennen ist überhaupt nicht entschieden und ich würde fast behaupten, der zweite Wahlgang ist einer der spannendsten, den man hier im Kanton St. Gallen erlebt hat, mit grossen Namen auch. Und es ist überhaupt nicht entschieden, wer das Rennen macht. Das kann das oder das andere ausschlaggebend sein. Vielleicht auch, wenn schönes Wetter ist, weil zu wenig Leute turnen gehen.
Eine offene Ausgangslage. Also, Pius Kessler, ich habe hier drei Thesen für Sie und da nimmt mich Wunder, was Sie dazu sagen. These Nummer 1, die CVP, die hat bis jetzt ja den Sitz gehabt, um den es jetzt geht, mit dem Eugen David. Und ich sage, die CVP, die kann den Sitz heben, aus dem simplen Grund, weil das schon seit fast 100 Jahren ein CVP-Sitz im St. Gallischen ist.
Ja, also grundsätzlich ist die These einfach richtig und die CVP ist St. Gallen wählerstark, hat fast oder hat über 20%, knapp über 20% Wähleranteil. Dazu hat sie die FDP können gewinnen, die sie auch unterstützt. Das macht dann gut 30% Wähleranteil. Also so gesehen kann man sagen, die These ist richtig. Die CVP behaltet den Sitz und der Kanton St. Gallen ist ja wirklich auch ein traditioneller Kanton.
Aber?
Genau, dann kommt das grosse Aber bei dieser Partei. Mit dem Michael Hüppi haben sie einen Kandidaten, der ein Neueinsteiger ist. Er ist wirklich nicht bekannt. Er war mal FC St. Gallen Präsident, aber das ist etwas völlig anderes, eher unpolitisch natürlich. Und er hat auch kein politisches Profil, auch in den Diskussionen, die wir hatten mit ihm, die andere geführt haben. Es kommt nicht so recht für sein Profil. Das Einzige, was ist, er sagt, er stände für Wirtschaft und ein bisschen am rechten Rand der CVP. Mehr ist aber einfach nicht bekannt.
Also das heisst eigentlich, die CVP, die Traditionspartei, die könnte an ihrem Kandidat Michael Hüppi scheitern?
Ja, ich glaube, die These, die ist richtig, wenn sie dann den Sitz nicht macht. Es geht um den Kandidat. Hätte nämlich die CVP auf einen bekannten Mann gesetzt, wie zum Beispiel der Regierungsrat Martin Gehrer, der über Kantonsgrenzen aus bekannt ist, oder auch auf Nationalrätin Lucretia Meierschatz, wo das weiss man hinter vorgehaltenen Hand, wirklich gerne ein Stückchen gewechselt hat, hätte sie auf so einen Namen gesetzt, dann wären eventuell die anderen Parteien, vor allem die SP, nicht antreten und die CVP hätte ihren traditionellen Sitz können behalten.
Und wieso tritt die CVP mit so einem No-Name-Kandidaten
an? Sie haben offenbar niemand anders gehabt, hat dann alle abgesagt und Lucretia Meierschatz, die haben wir offiziell nicht angefragt, heisst es.
Meine zweite Behauptung, Pius Kessler, die SVP gewinnt mit ihrem Parteipräsident Toni Brunner den Sitz. Schliesslich ist ja die SVP die wählerstärkste Partei im St. Gallischen.
Richtig. Und so eine These könnte ich sagen, unterschrieben. Toni Brunner, bekannter Mann. SVP, wirklich weitaus die wählerstärkste. Über gegen 32% Wähleranteil. Also da fehlt noch ein paar Stimmen und dann hätte er den Sitz auf sicher.
Aber?
Auch da genau das grosse Aber. Der Toni Brunner ist eher ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Man sagt, er sei zu wenig St. Gallen, er sei vielmehr einfach der Parteipräsident, der Schweizer ist. Er hat ein bisschen auch Charisma verloren. Er ist nicht mehr so der Bauernbub aus dem Toggenburg, der Fröhliche, der überall rumsitzt und da und dort Stimmen gewinnt. Und faktisch auch bei den letzten Nationalratswahlen, da hat er zum Beispiel weniger Stimmen gemacht wie vor 4 Jahren. Die Partei selber hat Stimmen, hat auch Sitz verloren. Also die Partei ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Dazu kommt Ständerat, das ist so etwas wie ein Exekutivamt, wie ein Regierungsrat, meint man. Also da geht es um Person. Und da hat Toni Brunner dann einfach nicht so viele Chancen. Da hat sich ja schon vor 4 Jahren mal gezeigt.
Das heisst also, die SVP muss mit ihrem Präsidenten einschauen?
Da könnte ich durchaus sein, weil es kommt noch ganz ein wichtiger, gewichtiger Grund dazu und der kommt aus Bauernkreisen. Wenn nämlich der Toni Brunner ins Stöckli kommt, würde als Nationalrat der Elmar Bicker nachrutschen. Und Elmar Bicker ist der umstrittene Mann, der Millionen verlochert hat mit seiner Milchverwertungsgesellschaft. Die Bauern, die setzen alles daran, dass der Bicker nicht nachrutscht. Und das heisst nichts anderes wie für die Bauern, sie dürfen eigentlich den Toni Brunner nicht wählen. Also wenn die SVP den Sitz nicht macht, könnten unter Umständen wirklich auch die eigenen Bauern daran schuld sein.
Und schliesslich, Pius Kessler, These, Behauptung Nummer 3. Ich sage, die SP stellt den neuen St. Galler Ständerat. Obwohl der Kandidat Paul Rechsteiner ziemlich links ist und obwohl er Gewerkschaftschef ist.
Also die These ist auf den ersten Blick ganz eine gewogte These, weil die SP mit 17% Wähleranteil ist nicht die grosse Partei im Kanton St. Galler. Der Paul Rechsteiner ist wirklich ultra-links, mindestens für die Bürgerlichen. Und St. Gallen ist auch nicht bekannt, dass man einen linken Ständerat wählt. Es ist erst zweimal vorgekommen in der über 100-jährigen Geschichte, dass St. Gallen für ganz kurze Zeit einen SP-Ständerat gestellt hat.
Aber was könnte auch bei dem Kandidaten der Haken sein?
Ja, der Haken ging bei dem Kandidat vielleicht auf die andere Seite um. Das heisst, der Paul Rechsteiner macht eben einen sehr guten Wahlkampf. Er ist überraschenderweise jetzt auch von Teilen von der CVP, wird er so gerne unterstützt, also vom linken CVP-Flügel. Er geht zu den Rentnern, also dort an, wo die Leute sind. Er hat unheimlich viel aufgeholt und Wahlbeobachter schätzen, dass wirklich könnte zu dieser grossen Überraschung kommen, dass eben die SP wird den zweiten Ständeratssitz erobern.
Der Pius Kessler vom Regionaljournal Ostschweiz zu den Ständeratswahlen in St. Gallen. Sie hören das Regionaljournal Graubünden. Am 3 vor 6 gibt es nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag und den Blick aufs Wetter. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1. Es ist 3 Minuten vor der 6. Da sind die Wetteraussichten von SF Meteo.
Heute Nacht kühlt es Chur auf etwa minus 1 und im Oberengadin auf etwa minus 10 Grad ab. Morgen scheint wieder in ganz Graubünden die Sonne. Die Temperaturen kommen am Nachmittag wieder in sehr milden Bereich für die Jahreszeit. In der Herrschaft und um diesen Sommer gibt es zum Beispiel bis zu 11 Grad. Und sonst in den meisten Orten liegen Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad. Am Mittwoch drückt es dann wahrscheinlich hoch neben vom St. Galler Rheintal Richtung Chur, möglicherweise sogar einen unteren Teil von Surselva oder zum Beispiel einen unteren Teil von Prättigau. In allen anderen Regionen bleibt es aber sonnig. Die Temperaturen zu Chur hängen dann natürlich sehr davon ab, ob der Hochnebel kommt und ob er zäh ist. Wahrscheinlich gibt es am Nachmittag noch etwa 7 Grad. Sonst in allen anderen Regionen bleibt es mild mit den Temperaturen, die wir schon in den letzten Tagen hatten.
Und das sind die Meldungen vom Tag. Der Davoser Landemann Hans-Peter Michel hat persönlich nichts dagegen, wenn die Protestbewegung Occupy während dem WEF nach Davos kommt. Die USO Schweiz plant ein Igludorf und lädt Aktivisten von der ganzen Welt ein. Für den Davoser Landemann muss aber noch der Standort geklärt werden. Innerhalb der Sicherheitszone käme nicht in Frage. Bis jetzt ist noch kein Bewilligungsgesuch eingereicht worden. Die Ostschweizer Finanzdirektoren rechnen mit einem mageren Jahr. Die Nationalbank hat heute bekannt gegeben, dass sie nur noch 40% der bisherigen Beiträge auszahlen wird. Und nächstes Jahr dürfte es sogar gar nichts geben. In Graubünden hat man das schon eingeplant. Der Gotthard-Strassentunnel ist vor gut 30 Jahren eröffnet worden und braucht in den nächsten Jahren eine Totalsanierung. Der Bundesrat wird dafür den Gotthard für 2,5 Jahre sperren. Autos und Lastwagen sollen dann mit dem Zug die Alpen queren. Da damit gar nicht einverstanden ist ein Komitee aus der Tessiner Wirtschaft und Politik, dort mit dabei auch der Bündner SVP-Ständerat Christoffel Brändli. Das Komitee fordert eine zweite Röhre und untermauert das mit einer Studie. Die sagt unter anderem, dass es in Graubünden bei der Schliessung des Tunnels deutlich mehr Verkehr gibt. Genaue Zahlen gibt es nicht. Das war das Regionaljournal Graubünden mit der Stefanie Hablützel. Alle unsere Beiträge gibt es auch zum Losen und Lesen auf dem Internet. Sie finden sie unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.